Herzlich willkommen zu diesem O-Ton Allgemeinmedizin Extra. In drei Teilen sprechen wir über chronisch entzündliche Darmerkrankungen, wollen Herausforderungen und Möglichkeiten in der Praxis beleuchten. Diese Miniserie ist mit freundlicher Unterstützung Takedas entstanden. Mein Name ist Sascha Schiffbauer und in diesem ersten Teil möchte ich gemeinsam mit Ihnen in die Niederlassung schauen und erfahren, warum eine engmaschige Vernetzung von fachärztlicher und hausärztlicher Praxis für die CED-Betroffenen sinnvoll ist und wie diese ganz praktisch aussehen kann. Dazu habe ich mir in unser virtuelles Tonstudio Frau Dr. Odette Kalteis und Dr. Maximilian Tiller geladen. Ich freue mich über meine beiden Gäste, mir zugeschaltet aus München, respektive aus der Nähe von München. Auf der einen Seite Frau Dr. Odette Kalteis und auf der anderen Seite Dr. Maximilian Tiller. Hallo Sie beide.
Hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Und Frau Dr. Kalteis, Sie sind in gemeinschaftlich allgemeinmedizinischer Praxis in Grünwald, das ist so an der Isar entlang, am südlichen Ausläufer von München, niedergelassen. Und Herr Dr. Tiller, Sie sind Gastroenterologe in München, ebenfalls niedergelassen. Sie beide haben tatsächlich ja PatientInnen in gemeinsamer Behandlung und haben gesagt, für diesen Podcast nehmen Sie uns mal mit in Ihre Praxis. Jetzt mal oberflächlich gefragt, warum macht denn eine Vernetzung in Ihren Augen Sinn? Ich könnte ja jetzt auch sagen, gut, da ist halt was, das muss jetzt mal eine fachärztliche Abklärung haben, dann gehe ich zum Facharzt, dann gibt es den Befund, zurück zur Hausärztin und fertig ist, oder?
Es soll ja speziell um Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gehen. Und wie der Name schon sagt, sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen chronische Erkrankungen. Das heißt, es ist keinesfalls so, dass der Patient einmal beispielsweise zum Facharzt geht und die Sache dann gegessen ist, sondern das sind Patienten, die brauchen eine dauerhafte Behandlung, eine dauerhafte Anbindung. Und zwar sowohl beim Facharzt, der die spezifische Therapie führt, aber eben auch beim Hausarzt, der den Patienten vielleicht häufiger sieht, der vielleicht den Patienten auch besser kennt, sein häusliches, familiäres Umfeld kennt, das soziale Umfeld kennt und vielleicht viel näher am Patienten dran ist, als es der Facharzt sein kann. Mhm. Und deshalb ist es extrem wichtig bei solchen Patienten, dass beide Haus und Facharzt ein Auge auf den Patienten haben und natürlich sich auch regelmäßig darüber austauschen, wie geht's dem Patienten, was muss man verbessern, was muss geändert werden. Insofern ist es mit dem einen Termin beim Facharzt, der dann dem Hausarzt quasi die To-Do-Liste schreibt, bei weitem nicht getan. Zumal bis Patienten von der Erstdiagnose einer chronischen entzündlichen Darmerkrankung zur laufenden und stabilen Therapie gelangen. Das ist ja auch ein Prozess, der ist nicht mit einem Termin getan, sondern das ist sind mehrere Termine über einen längeren Zeitraum, wo der Patient Ansprechpartner braucht, die ihn über diesen Prozess führen, also durch diesen Prozess durchführen.
Erstmal auch völlig nachvollziehbar bei dieser Erkrankungsform. Frau Dr. Kalteis, aus Ihrer Perspektive jetzt noch Ergänzungen dazu?
Nee, ist alles genauso wie Herr Dr. Tiller das schon sagte. Es ist natürlich so, wie kommt denn überhaupt eine Diagnose auf? Mhm. Also die Patienten kommen ja meistens, also wir sind als Hausärzte ja eigentlich die Anlaufstelle für alle erst aufgetretenen Symptome. Das heißt, der Patient kommt jetzt beispielsweise mit Symptomen wie einer Gewichtsabnahme, Fieber, Durchfällen, teilweise mit oder ohne Blutbeimengungen. Also es ist ja an uns Hausärzten, da mal hellhörig zu werden und auch erste Untersuchungen zu machen. Also das heißt, dass wir Blut abnehmen, dass wir gucken, dass wir Stuhlproben einschicken und uns die ersten Gedanken machen und auch die Überweisung ausstellen zum Gastroenterologen. Und wenn dann die Diagnose steht, dann muss ja der Patient erstmal auch eine Behandlung bekommen. Mhm. Da entscheidet der Gastroenterologe die Therapie, aber auch das muss ja weiter auch von uns kontrolliert werden. Das heißt, also ich kümmere mich darum, geht es dem Patienten damit besser? Und wenn ja, wie viel? Oder hat er unter der Therapie Nebenwirkungen? Also alle diese Dinge sind bei uns in Betreuung und entsprechend geben wir auch die Rückmeldung an den Gastroenterologen.
Jetzt haben Sie es gesagt, Sie geben die Rückmeldung und ich nehme schon mal mit, das ist ja ein Prozess, der die PatientInnen, die Betroffenen natürlich viel länger begleiten wird. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen sind eben ja nicht mit einer Behandlung weg, sondern sie begleiten eben die Betroffenen sehr lange. Dennoch könnte man ja sagen, und da nehme ich jetzt so ein bisschen mal spitz das auf, was ich in der ersten Frage gesagt habe, wie eng muss denn dann so eine Zusammenarbeit überhaupt aussehen? Also es geht also nicht nur um den Austausch von Befundungen und die Einordnung dieser. Sie beide, das habe ich eingangs gesagt, arbeiten ja auch schon länger zusammen. Nehmen Sie uns doch mal mit, was sich da vielleicht in Ihrer Zusammenarbeit konkret unterscheidet, als wie jetzt in Anführungsstrichen nur das Hin- und Herschicken von Befundungen.
Frau Kaltheis und ich kennen uns persönlich. Ich sage jetzt mal, die Hürden, dass wir miteinander Kontakt aufnehmen, sind nicht hoch. Ja, also das geht so weit, dass ich abends mal eine Messenger-Nachricht an Frau Kaltheis schicke und im Rahmen dessen, was der Datenschutz einem erlaubt, frage, wie geht's dem und dem Patienten? Und was man auch sagen muss, es geht jetzt sicherlich nicht darum, um die Patienten, die gut eingestellt sind, die gut laufen, die keine Beschwerden haben, sondern es geht eher um die Patienten, die Probleme haben. Zum Beispiel unter einer laufenden Therapie, der Patient ist gut eingestellt, hat eigentlich keine Probleme, plötzlich geht's ihm schlecht. Und da ist die erste Anlaufstation die Frau Kaltheis und die gibt mir dann Rückmeldung. Horch mal, Patient XY war heute bei mir. Ich habe das Gefühl, er könnte einen Schub haben. Wie siehst du das? Soll ich schon mal Calprotectin abnehmen? Willst du den sehen? Sollen wir einen Ultraschall machen? Und das sind so die Sachen, wenn man da einen direkten Draht zueinander hat, wenn man sich unmittelbar austauschen kann, gewinnt der Patient schlicht Zeit. Ja, weil die Diagnostik schneller läuft, weil schneller klar ist, was ich brauche, um die Situation gut einschätzen zu können und weil einfach der Austausch an Informationen einfach direkter stattfindet. Und wenn Sie jetzt fragen, ja, was braucht's dazu? Als erstes braucht's einfach den persönlichen Kontakt, dass man sich kennt, dass man weiß, mit wem man spricht. Und dass da keine Hemmungen bestehen, einfach anzurufen oder einfach eine Nachricht zu schicken oder einfach zu signalisieren, hey, hier gibt's ein Problem, was machen wir?
Es geht ja nicht so sehr um die stabilen Patienten. Das sind ja immerhin doch, also Herr Tiller, Sie korrigieren mich sonst, aber so gefühlt schon etwas mehr als die Hälfte der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Also die sind schon mehr oder weniger stabil. Die enge Zusammenarbeit ist dann wirklich wichtig, wenn es jetzt um eine starke Verschlechterung geht oder wenn es wirklich um sogar einen Notfall geht. Und wenn man, also da muss es einfach schnell sein. Da muss man also sich schnell austauschen können, was ist zu tun. Da möchte Herr Tiller natürlich einmal gerne, dass ich sofort Bescheid weiß und auch umgekehrt, ne? Dass wir uns austauschen.
Ist denn das, was Frau Dr. Kaltheis, jetzt mal einen Blick in Ihre Praxis, weil Sie haben ja natürlich ein ganz breites Spektrum an Patientinnen mit unterschiedlichen Bedarfen, was Sie auch in andere fachärztliche Richtungen außerhalb der CED jetzt quasi hegen und pflegen. Also Herr Dr. Tiller und Sie kennen sich jetzt zufällig und haben dadurch auch eine sehr direkte Möglichkeit der Kommunikation. Wie gehen Sie da grundsätzlich in der Praxis um?
Also das ist grundsätzlich natürlich sehr vom Vorteil, wenn man mit dem Fachärzten in Kontakt steht, ja, und auch so, dass man sagt, dass derjenige dann auch weiß, naja, also wenn jetzt hier Frau Kaltheis anruft, dann hat die Patienten auch gesehen, ja, und dann ist das auch dringlich, ja. Das ist immer wichtig, aber natürlich gerade bei den chronischen Patienten, ne? Klar, also sonst ist es oft so nur eine einmalige Sache oder so, dass ich dann sage, ich rufe jetzt beim Hautarzt an oder beim Chirurgen oder so, beim Niedergelassenen. Aber das sind ja oft wirklich so Einzelfälle, die dann auch mit der Behandlung dann danach auch abgeschlossen sind. Aber wirklich bei den chronischen ist es eben wirklich wichtig.
Und Herr Dr. Tiller, Sie haben eingangs gesagt, Sie haben wenig Hürden, weil Sie sich eben kennen und da ist ein direkter Austausch möglich. Was sehen Sie denn sonst für Hürden, die so eine Vernetzung, so eine enge Zusammenarbeit behindern können?
Zum einen sind es ganz persönliche Aspekte. Wie offen kann man sich austauschen? Wie quasi ehrlich kann man zueinander sein? Ja. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel eine Situation, ich stelle den Patienten auf ein neues Medikament ein, was nicht gut funktioniert. Ja. Und da wünsche ich mir von der Frau Kaltheis, dass sie anruft und sagt, ich sag mal, das tut nicht, ja, das funktioniert so nicht, ja. Und da wünsche ich mir jetzt natürlich niemanden, der sagt, ah, können wir den Herrn Dr. Tiller anrufen? Das nimmt der uns doch bestimmt übel und, und. Also das ist so mal das eine, ein offener Austausch, ehrlich zueinander sein. Und wenn was nicht funktioniert, ist halt einfach auch sagen, ja, also einfach, also quasi die eigentlichen Befindlichkeiten hintanstellen und den Patienten und das Patientenwohl als oberste Priorität setzen.
Frau Dr. Kalteis, ich nehme jetzt mit, die Kolleginnen und Kollegen sollen nicht erstarren und Feedback geben, offenes Feedback an die fachärztliche Praxis. Was ist für Sie denn noch eine mögliche Hürde, wenn Sie jetzt an die Kommunikation fachärztliche Praxis und allgemeinmedizinische Praxis denken? Was kann da Hindernisgrund sein, in die Kommunikation zu kommen?
Letztlich klappt die Kommunikation da am allerbesten, wo man sich wirklich persönlich kennt. Das ist so. Herr Tiller hat auch sehr viel getan dafür, das muss man auch sagen. Er macht ja jedes Jahr ein Symposium, wo er wirklich auch alle Ebenen mit einlädt. Also das heißt die Klinikärzte, die Fachärzte und die Hausärzte. Das ist also zum einen immer ein sehr weiterbildender und netter Abend, aber auch, wo man dann auch wirklich mal so Kontakte knüpft und was einem einfach wahnsinnig weiterhilft. Ja, also auch wenn man mal wirklich den Notfall hätte, dass man sagt, man muss einen Patienten auch mal in eine Chirurgie einweisen oder so. Und das ist aber natürlich was, das dauert, bis man sich sowas auch so ein Netz aufgebaut hat. Also ich bin jetzt seit bald zwölf Jahren in der Praxis. Ich habe das jetzt so einigermaßen hingekriegt, ne? Aber wenn man jetzt irgendwo neu hinkommt, das ist schon sehr schwierig, finde ich. Also da sind schon Hürden da. Um jetzt über solche Hürden zu sprechen, ist ja vielleicht der falsche Kollege, weil es dann gut klappt. Weil ich auch einfach immer sehr schnell, also ich frage mich immer, wann er die Befunde schreibt, wahrscheinlich nachts. Also ich habe ihn wirklich am nächsten Tag auf dem Tisch, also gerade, dass ich mitgekriegt habe, dass der Patient überhaupt bei der Spiegelung war. Aber ansonsten, ja, das ist schon oft schwierig. Und gerade auch in den bei den Kollegen, die im Fachbereich tätig sind, wo sie eben entweder im chirurgischen sind oder in einem einfachen, im Eingriff sind. Ne? Da kann ich ja auch nicht dauernd einfach mal so anrufen. Also ich meine, gut, Herr Tiller hat mir das zwar angeboten, aber wenn ich mir vorstelle, es ist gerade in der Darmspiegelung, das wäre mir jetzt natürlich, ich überlege dann schon, wann ich da anrufe.
Na klar. Ja. Herr Dr. Tiller, Frau Dr. Kalteis hat über das Symposium gesprochen, was Sie veranstalten, was ja eine ganz praktische Idee ist, um sich kennenzulernen. Können Sie uns das so in 2, 3 Sätzen mal skizzieren, wie das ganz genau aussieht?
Also das ist ein Symposium, was meine Praxis abhält und wo gezielt die Zuweiser, die hausärztlichen Kollegen eingeladen werden und wo Themen besprochen werden, die jetzt im internistisch, Schwerpunkt sicherlich gastroenterologischen Bereich relevant sind und wo ich versuche, Referenten aus Kliniken und Experten aus Kliniken einzuladen und wo man sich einmal im Jahr trifft in der gleichen Runde und Themen bespricht, sich austauscht. Und klar, danach auch noch im Happen isst und was trinkt, um einfach auch ein bisschen persönlichen Kontakt herstellen zu können. Das findet jährlich statt und ich glaube, dieses Jahr wird es jetzt dann das 4. Mal stattfinden. Und es ist einfach, inzwischen kennen wir uns und man weiß, wer kommt. Und es ist sehr, sehr nett, sehr, sehr familiär und sehr persönlich. Also eine ganz schöne Sache, wie ich finde.
Klingt, als will man eigentlich dabei sein.
Ja.
Wenn wir jetzt bei Menschen mit CED bleiben, haben wir natürlich häufig Patienten entzündungsgetriebene Erkrankungen und die können sich ja noch mannigfaltiger äußern. Also Psoriasis, Arthritis, das heißt, die sind beim Hautarzt, sie sind auch noch vielleicht beim Rheumatologen, bei der Rheumatologin. Jetzt weiß ich, dass es in der Indikation ja in Ambulanzen Entzündungsboards gibt. Das ist auch nicht flächendeckend vorhanden, aber es gibt ja einige, die daran vorantreiben. Müsste man sowas dann auch noch weiterdenken für die Betroffenen, dass man das auch in der Niederlassung etablieren könnte? Oder ist das viel zu weit weg und eine Illusion, die man im Alltag gar nicht gestemmt kriegen würde?
Auf Facharztebene sind wir in München gerade dabei, ein Online-CED-Board zu implementieren. Das heißt, wir Gastroenterologen, auch Chirurgen, treffen uns in unregelmäßigen Abständen virtuell und besprechen unsere Fälle, die schwierig sind, die komplex sind, wo man auch selbst als erfahrener CED-Therapeut sich unsicher ist und das mal unter Kollegen einfach besprechen möchte. Das betrifft jetzt vor allem den gastroenterologisch-chirurgischen Bereich. Theoretisch wäre es auch vorstellbar, dass man auch andere Disziplinen wie Rheumatologen mit einbezieht. Die Notwendigkeit hat sich jetzt im Kollegenkreis jetzt noch nicht ergeben, aber theoretisch wäre das durchaus vorstellbar. Dass jetzt Hausärzte damit involviert werden müssen und teils komplexe, hochspezifische Entscheidungsprozesse damit eingebunden werden müssen und die zum Schluss auch mittragen müssen. Die Notwendigkeit, und da muss ich jetzt sagen, bitte Frau Kalter, korrigieren Sie mich, die Notwendigkeit sehe ich jetzt nicht.
Also, ja. Sehe ich auch nicht.
Was aber wichtig ist, also ich tausche mich aus mit Kollegen, ich spreche mit dem Chirurgen, muss der Patient operiert werden oder muss er das nicht? Und muss dann aber an die Frau Kaldeis und an einen niedergelassenen Zuweiser natürlich die Information weitergeben. Das und das ist das Konzept. Die und die Disziplinen habe ich mit einbezogen in meiner Entscheidung. Und das ist der Fahrplan, den ich dem Patienten empfohlen habe und der jetzt beschlossen ist. Also es ist weniger die spezifische Entscheidungsfindung, als dann aber natürlich die Informationsweitergabe. Was ich schon... Und da kommen wir jetzt vielleicht kurz zum Thema Vernetzung. In diesem ganzen Spiel gibt es meiner Meinung nach die verschiedenen Ebenen. Wir haben die Hausärzte, die ganz nah dran sind am Patienten. Wir haben die Fachärzte, die Anlaufadresse sind für in dem Fall chronische, spezifische Erkrankungen. Und darüber sind dann die Kliniken, die quasi für die Fälle, die ambulant nicht mehr führbar sind, verantwortlich sind. Und da, finde ich, ist es wichtig, dass da tatsächlich eine Vernetzung zwischen allen Ebenen stattfindet. Und da sehe ich mich jetzt zum Beispiel als Facharzt so ein bisschen in der Pflicht, denn ich komme nach meiner Facharztausbildung aus der Klinik, habe mein Netzwerk, habe meine Kollegen im Krankenhaus, die ich gut kenne. Ich weiß, wen ich wann, wo, wie hinschicken muss. Und ich möchte, dass meine Zuweiser, wie die Frau Kalteis, von meinem Netzwerk profitieren können. Ja? Das heißt, wir haben einen Fall, die Frau Kaldheiß sagt, er sitzt bei mir in der Praxis, dem geht's sau schlecht, da müssen wir irgendwas tun. Und dann rufe ich an meine Kollegen in der Klinik und sage, hey, sag mal, wir haben da einen Patienten, dem geht's echt schlecht, der muss am besten heute noch aufgenommen werden, könnt ihr den nehmen? Ja. Und so können über Netzwerk, über Vernetzung, können für die Patienten Bahnen geebnet werden, die einfach viel schneller gehen und wo der Patient viel schneller dort ist, wo er hingehört. Und ich finde, das ist schon, also da sehe ich uns Fachärzte schon so ein bisschen, was heißt in der Pflicht, aber da haben wir Möglichkeiten, die einfach dem Patienten wohl unmittelbar zugutekommen. Ja?
Einfach auf eine andere Infrastruktur durch auch wieder das persönliche Kennen da schon nutzen zu können. Frau Dr.
Absolut. Ja,
das war jetzt schon so ein bisschen auch ein Wunsch an die Kollegen oder die Kolleginnen in Anführungsstrichen oder eine Idee zu sagen, da können die fachärztlichen KollegInnen eben was initiieren. Frau Dr. Kalteis, was ist Ihnen denn, wenn wir auf dieses System Vernetzung schauen? Und ich habe jetzt gerade mitgenommen, das ist ja viel mehr als nur zwischen Ihnen und der fachärztlichen Praxis, sondern das ist ja im Bedarfsfalle in der Eskalation eben auch zu wissen, in welche Ambulanz, in welche Klinik kann ich hin, wo habe ich Kontakte zu Chirurginnen etc. pp. Das heißt, das zieht ja weitere Kreise im Sinne der Betroffenen. Was wäre Ihnen denn da noch wichtig, ja, vielleicht auch als Wunsch oder auch als Tipp für Kolleginnen und Kollegen, die uns gerade zuhören?
Letztlich wirklich, dass sich die Kollegen einfach kurz die Zeit nehmen, kurz eine E-Mail schreiben, kurz uns Bescheid geben, so und so ist das jetzt mit dem Patienten. Wir haben jetzt folgende neue Therapie vorgesehen oder wir haben den Patienten in die Klinik eingewiesen, dass ich das dann einfach weiß. Also es gibt doch immer wieder mal auch Fälle, jetzt aus anderen Bereichen, wo ich das dann erst von dem Patienten erfahre, dass er im Krankenhaus war oder dann ja auch natürlich vom Patienten das auch nur in, also ich sage es mal aus der laienhaften Sicht bekomme, dann hat noch gar kein Arztbrief dazu. Also dann tappt man da schon manchmal wirklich im Dunkeln. Und das ist einfach wirklich ein ganz wesentlicher Punkt für den Hausarzt, ist das große Ganze im Auge zu haben, ja, und zu wissen, wo steht der Patient, was muss als nächstes passieren, wie sieht die Therapie aus, worauf muss ich achten, ich muss das einfach wissen. Also bei uns laufen die ganzen Informationen zusammen.
Ich finde es ganz, ganz spannenden Punkt, was Sie gerade gesagt haben. Und Herr Dr. Tiller, das nimmt ja auch ein bisschen nochmal das auf, was Sie gesagt haben in der Digitalisierung. Natürlich ist ein Arztbrief 2023 auch ein bisschen anachronistisch. Also wir können ja mal hoffen, dass es vielleicht mit irgendeiner Ausformung der EPA dann irgendwann so weit ist, dass Sie, Frau Dr. Kalteis, das schon wissen, bevor der Patient, die Patientin das nächste Mal bei Ihnen in der Praxis ist, weil es ein automatisierter, datengeschützter Prozess ist. Aber genau. Das wäre ja spannend.
Ich bestehe auch nicht auf das Papier, ne?
So habe ich das auch nicht verstanden.
Genau. Ja. Das ist immer, ja. Also, da ist schon manchmal wirklich ein bisschen Improvisation bei uns auch in der Allgemeinmedizin dabei. Also, ja. Ne, also Patient stolpert sozusagen Freitagmittag aus dem Krankenhaus. Ne, und wir dann so kurz vor Praxisschluss und dann kommt, ja, also, das ist schon eine unglückliche Situation dann.
Ja.
Also, das ist natürlich eine Frage der Perspektive. Ich habe das früher auch nicht so beachtet, als ich in der Klinik war. Irgendwann habe ich mir da mal angewöhnt, aus der Klinik anzurufen, die Hausärzte, also mir diese Mühe zu machen, mal die 5 Minuten anzurufen, zu sagen, wir würden den jetzt entlassen, das und das. Und habe dann gemerkt, dass die sich sehr gefreut haben darüber, über die Info, die Hausärzte. Und das kann ich jetzt eben, wo ich auf der anderen Seite stehe, also auf der niedergelassenen Seite, nur bestätigen. Das ist einfach wichtig, dass das klappt. Zwischen den Fachärzten und den Hausärzten und zwischen den Kliniken und den Hausärzten.
Das ist ja jetzt eigentlich gar nicht so eine wahnsinnig neue Erkenntnis, aber man freut sich über die Kommunikation. Das müssen kurze, klare Botschaften sein. Es muss ja gar kein halbstündiges Telefonat sein.
Muss auch kein langer Brief sein, ja. Ne? Also vielleicht auch ein Dreizeiler.
So, und man ist wahrgenommen und Sie haben die Tools an der Hand, die Sie brauchen, um die Betroffenen bestmöglich zu versorgen. Dr. Tiller, Frau Dr. Kalteis, wir sind so auf der Zielgeraden unseres Podcasts. Was ist Ihnen denn noch wichtig? Was brennt Ihnen unter den Nägeln zum Thema Vernetzung? Wir haben ja schon wirklich, glaube ich, ganz spannende Dinge rausgearbeitet. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, es umzusetzen. Man darf sich ein bisschen kümmern, ein Netzwerk aufbauen und dann ist es eine Win-Win-Situation. Aber was ist Ihnen noch wichtig, was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben?
Ich fände es wirklich sinnvoll, wenn wir jetzt mit der Telematikstruktur wirklich Tools an der Hand haben, wo wir uns darauf verlassen können, dass wir datenschutzrechtlich auf der sicheren Seite sind und wo wir uns einfach direkt austauschen können. Ich finde, das wäre wirklich ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne, der Vernetzung auch mehr möglich macht. Ich möchte die niedergelassenen Hausärzte animieren, gehen Sie auf Ihre Fachärzte zu. Ich möchte dazu raten, Berührungsängste hintanzustellen. Es geht um unsere Patienten. Wir alle wollen gute Medizin machen. Und je besser und je enger wir zusammenarbeiten, umso eher lässt sich das Ziel erreichen. Ich fände es gut, wenn wirklich alle Ebenen, Klinik, Facharzt, Hausarzt, Hand in Hand arbeiten. Und mir macht das Spaß. Ja, also mir macht das richtig gehend Spaß, mich auszutauschen und die Meinungen aus dem hausärztlichen Bereich zu hören, wo einfach eine ganz andere Perspektive besteht als in meiner Praxis oder in der Klinik. Und dann alles zusammen unter einen Hut zu bringen, das ist, denke ich, sollte das Ziel sein. Und dann macht das auch großen Spaß. Ne?
Ja, also ich kann mich dem nur anschließen. Ich habe da auch große Hoffnung in die Telematik, dass das einfach im Alltag vieles erleichtert. Und was ich doch gemerkt habe, auch so nach dem Lockdown, nach der Pandemie, ist aber auch, dass auch das andere weiterhin seine Berechtigung hat. Und ich finde, also ich habe einfach bei mir selber gemerkt, dass so ein Symposium, wie es ja Dr. Tiller veranstaltet, also wo man mal wirklich, und wir waren da so ein bisschen alle ausgehungert danach, auch mal wieder echte Kollegen in echt zu sehen und einfach auch uns vorzubilden und auszutauschen, das ist schon auch was, das wird bleiben in der Medizin und das ist auch wichtig.
Das eine tun und das andere nicht lassen. Und
genau.
Mit so viel Engagement, wie Sie beide es dann an den Tag legen, dann macht es Spaß, das nehme ich mit, hat der Dr. Tiller gesagt. Und es macht eben auch Spaß, Frau Dr. Kalteis, wie Sie gesagt haben, wieder in die Kommunikation zu gehen, in die ganz analoge. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, dass Sie uns den Einblick gegeben haben. Und ich glaube, es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, wie sinnhaft, wie wichtig Vernetzung ist und wie einfach sie letztendlich umzusetzen und zu leben ist. Danke für Ihre Expertise und Ihre Eindrücke.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Danke.
Das war O-Ton Allgemeinmedizin Extra. Diese Podcast-Reihe ist mit freundlicher Unterstützung Takedas entstanden.
Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.